Ja, da habt ihr gerade sehr schön von Gnade gesungen. Das Stichwort greift der Predigttext von heute auch auf, aber diese Leichtigkeit scheint da ein bisschen dahin zu sein. Ich lese uns den vorgegebenen Predigttext aus 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Niemandem geben wir auch nur den geringsten Anstoß, damit unser Dienst nicht verhöhnt werden kann. In allem empfehlen wir uns als Gottesdiener durch große Standhaftigkeit in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und in der Linken, bei Ehrung und Schmähung, bei übler Nachrede und bei Lob. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Das geht ja gleich gut los, liebe Gemeinde. Die Gnade Gottes vergeblich empfangen? Dass ihr die Gnade Gottes nicht ins Leere hinein empfangen habt, wäre wörtlicher übersetzt. Wie jetzt? Paulus schreibt doch an eine christliche Gemeinde. Die Menschen jener Gemeinde sind doch in Korinth, sind doch alle getauft. Sie kommen regelmäßig zum Gottesdienst, feiern gemeinsam Gottesdienst, sogar ziemlich charismatisch, wie der 1. Korintherbrief nahelegt. Sie haben doch Jesus lieb. Wie soll denn dann die Gnade Gottes ins Leere gelaufen sein? Die sind doch alle erlöst. Kann man Christ sein, sich zur Gemeinde halten und trotzdem ist die Gnade Gottes ins Leere gelaufen? Aus Paulus leidenschaftlichen Worten lese ich, die Gnade Gottes muss sich im Leben verwirklichen. Konkreter gesagt, die Gnade Gottes läuft dann nicht ins Leere, wenn sie den glaubenden Menschen in Dienst nimmt. Wenn die Gnade sich im konkreten Dienen ausdrückt. Die griechische Sprache hat mehrere Worte für Dienen, aber die griechischen Philosophen können dem Dienen in allen Formen recht wenig abgewinnen. Wie kann ein Leben erstrebenswert sein, wo ich jemandem dienen muss? Die Bibel und besonders das Neue Testament stellt Dienen aber geradezu als Ideal des Lebens dar. Gott dienen und einander dienen als verwirklichtes Leben. Kann sein, dass wir da den griechischen Philosophen uns näher fühlen als der Bibel. Aber dass Dienen lebensdienlicher ist als Herrschen, das wird doch gerade ganz aktuell ganz deutlich. Wenn Präsident Putin eine dienende Haltung hätte und leben würde, statt eine herrschende und beherrschende, dann gäbe es weder Bomben noch Flüchtlinge. Der Blick nach Osten lenkt aber nicht davon ab, dass Macht überall lukrativer ist als Dienen. Und lenkt auch nicht davon ab, dass jeder von uns so einen kleinen Putin in sich trägt. Paulus beschreibt sich selbst als Mitarbeiter Gottes, als Synergos im Griechischen, kennen wir in dem Wort Synergie, zusammenwirken. Und diese Synergie mit Gott drückt sich im Dienen aus. Das bedeutet, der Dienst der Gemeinde in dieser Welt steht nicht für sich selbst. Vielmehr ist es so, dass Gott den Menschen dient und seine Gemeinde mit hineinnimmt in seinen Dienst an den Menschen. Synergien, zusammenwirken. Und das im Neuen Testament gebräuchlichste Wort für Dienst, auch hier, ist Diakonia. Diakonie in der ursprünglich griechischen Wortbedeutung meint eigentlich Tischdienst. In manchen Bibelstellen schwingt das auch noch mit. Gott deckt den Menschen den Tisch. Gott deckt den Menschen den Tisch mitten in dieser Welt. Lauter gute Gaben. Die größte Versöhnung. Das ist das große Stichwort, das Paulus direkt vor unserem Predigtext behandelt. Versöhnung. Das ist die größte Gabe auf diesem Tisch. Versöhnung für uns Menschen. Mit Gott und untereinander. Und wo wir als Glaubende, als Gemeinde diesen Versöhnungstisch decken, mitten in einer unversöhnlichen Welt, da läuft die Gnade Gottes nicht ins Leere, sondern trifft mitten ins Ziel. Nach diesen herausfordernden Einstiegsgedanken geht Paulus dazu über, seinen Versöhnungstischdienst zu beschreiben. Was wir da lesen, das klingt nicht unbedingt verlockend. Zu viel Unangenehmes bis hin zu geradezu Schmerzhaften zählt er auf. Muss dienen wehtun? Ist die Gnade vergeblich, wenn Christsein nicht wehtut? Auweia. Ich versuche mich mal durch diese gewaltigen Worte zu wühlen, indem ich die Struktur in den Aufzählungen etwas deutlicher beschreibe. Wie soll es anders sein? Es gibt drei Überschriften. Und die erste nenne ich Tischdienst Gottes, unanstößig. Niemandem geben wir auch nur den geringsten Anstoß, da haben wir es auch zu mitlesen, niemandem geben wir auch nur den geringsten Anstoß, damit unser Dienst nicht verhöhnt werden kann. Das mag uns einleuchten. Was passiert, wenn das Verhalten kirchlicher Würdenträger nicht dem Anspruch des Evangeliums entspricht? Das geht seit Jahren durch die Presse, beschäftigt Opferverbände und lässt die Zahlen der Kirchenaustritte rasant wachsen. Was da den Menschen aufgetischt wurde und zum Teil immer noch aufgetischt wird, verdirbt jeglichen Appetit. Das ist zum, ihr wisst schon. Unser Leben spricht deutlicher als unser Reden. Und unserem Leben wird größere Aufmerksamkeit geschenkt als unseren Worten. Das bedeutet sicherlich nicht, dass unser Leben allen Vorstellungen und Erwartungen der Menschen entsprechen soll, damit sie uns mögen und Kirche irgendwie gut finden. Vielmehr soll unser Leben dem Anspruch von Jesus entsprechen. Verkörpern wir doch Christus in dieser Welt. Und ob Anspruch und Wirklichkeit übereinstimmen, das spüren Menschen sehr genau. Sie beobachten, ob wir Wasser predigen, aber Wein trinken. Das bedeutet nicht, dass wir fehlerlos sein müssten, können wir gar nicht. Und das erwartet, glaube ich, auch keiner. Aber wie wir mit eigenem Versagen umgehen, wie ehrlich wir sind, das wird ganz sicher kritisch wahrgenommen. Und deswegen immer wieder in seinen Briefen mahnt Paulus, achtet auf euer Leben, achtet akribisch auf euer Leben. Nicht aus Angst vor Gott, sondern damit unser Dienst nicht verhöhnt wird. Soll reichen, obwohl man noch viel dazu sagen könnte. Ich mache weiter mit einer zweiten Überschrift. Tischdienst Gottes standhaft. In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener durch große Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten und so weiter. Gottes gedeckter Tisch bleibt nicht unwidersprochen. Offenbar findet er nicht ausnahmslos Zustimmung und eitel Freude. Wir Menschen lassen uns schon gern bedienen und verwöhnen, aber dann muss bitte schön auch kredenzt werden, was wir gerne mögen. Aber Gottes Tisch stellt nicht unbedingt das bereit, was wir mögen, sondern was wir brauchen. Er begegnet nicht unserem Überfluss, sondern unserer Not. Zur Tafel gehen, das kostet Überwindung. Heißt nämlich, sich eingestehen, dass mein Einkommen nicht für mein Auskommen reicht. Es ist doch demütigend, auf Almosen angewiesen zu sein. Auch Gott gegenüber. Gottes Tisch ist eine Einladung zur Versöhnung. Sein Dienen ist Versöhnungsdienst. Und dieser Tisch in dieser Welt sagt damit zugleich, wir können uns selber nicht versöhnen mit Gott. Wir schaffen es ja oft nicht mal, mit uns selbst versöhnt zu leben und mit unseren Mitmenschen. Also ist diese diakonische Tafel Gottes zwar ein Angebot, aber zunächst auch eine Infragestellung, und zwar grundsätzlicher Art. Sich als Bedürftiger an diesen Tisch setzen und sich schenken lassen, was ich mir selbst nicht nehmen kann, das ist herausfordernd und weckt Widerspruch und Anfeindung. Genau an diesem Punkt wird deutlich, dass der Tischdienst Gottes, in den Paulus sich hier mit hineinnehmen lässt, sich nicht anpasst an die Gefälligkeit der Menschen. Hier geht es nicht um Unanstößigkeit. Die Anstößigkeit des Kreuzes wird nicht glatt gebügelt oder als verdünnte Instantlösung in Wasser gerührt und untergejubelt, sodass es den Leuten schmeckt, aber seine Klarheit verliert. Und weil diese Zumutung bleibt, gehört zu diesem Tischdienst auch, dass man Prügel bezieht, verbal oder wie auch immer. Für Paulus hat das mehrere Prügelstrafen und Gefängnisaufenthalte bedeutet. Was darf uns unser Glaube kosten? Oder umgehen wir die Folgekosten und bauen die Kaffeetafel gleich nur für uns hier drin auf, wenn wir dann nach Corona wieder dürfen? Dann käme wieder die Sorge von Paulus auf den Tisch mit der ins Leere gelaufenen Gnade. Schließlich eine dritte Überschrift, und ich nenne sie Tischdienst Gottes in gesunder Spannung. Bei Ehrung und Schmähung, bei übler Nachrede und bei Lob. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt, und doch sind wir allezeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch andere reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Das ist geradezu Lyrik, sprachlich ein Schatz, aber eine lebenspraktische Herausforderung. Diese sprachliche Komposition beschreibt, dass unser Leben mehrdimensional ist. Durchaus im Allgemeinen, aber beim christlichen Tischdienst im Besonderen. Jede dieser Aufzählungen spannt die christliche Existenz zwischen zwei Pole. Und es scheint nicht so zu sein, dass mal das eine gilt und dann wieder mal das andere, sondern gleichzeitig. Nicht so, mal üble Nachrede und mal Lob, hier als Betrüger und dort als ehrlich und wahrhaftig erkannt, Es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Unser Leben ist nie nur das eine, sondern immer auch das andere, mit Gott allemal. Dass das Leben mehrdimensional ist, erleben wir gerade hautnah. Sicher geht es euch nicht anders als mir und vielen Menschen hier in Europa und in Deutschland. Wir stehen ohnmächtig daneben, wie ein Despot eiskalt, arrogant und rücksichtslos seine Machtgelüste auslebt und seinen schwächeren Nachbarn auffrisst. Mich macht diese Ohnmacht wütend. Und auch wenn ich manchmal denke, könnte und müsste die NATO nicht doch eingreifen und zum Beispiel diesen 60 Kilometer langen Konvoi einfach kaputt schießen? Müssten wir nicht doch eine Flugverbotszone einrichten und auch durchsetzen? Dann ist mir andererseits klar, dass das nicht passieren darf, dass der Westen da nicht mit hineingezogen werden darf. Und schon fühle ich wieder meine Ohnmacht. Aber zugleich wird gerade sehr anschaulich und rührt mich zutiefst, wie viel wir Menschen dieser Ohnmacht entgegenzusetzen haben. Ja, sie ist da, diese Ohnmacht. Aber genauso ist auch das andere da, und zwar gleichzeitig eine überwältigende Hilfsbereitschaft, so viele Flüchtlinge aufzunehmen, sie zunächst mit dem Nötigsten zu versorgen und ihnen beizustehen. Genau hier empfinde ich diese Spannung. Ohnmacht und zugleich eine unglaubliche Stärke. Beides zugleich. Und ich empfinde diese Spannung nicht nur als zwei gegensätzliche Pole. Ich habe ja meine Überschrift bewusst genannt, Tischdienst Gottes, gesunde Spannung, in gesunder Spannung. Es ist ja schon auffällig, wie schnell und einmütig unsere EU eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Beschlüsse gefunden hat. Wo sonst Monate und Jahre diskutiert wird und trotzdem keine einheitliche Linie gefunden. Die Kraft und der gemeinsame Wille sind aus der Bedrohung gewachsen. Es ist traurig, dass es erst die Bedrohung braucht, damit wir die immer wieder so hochgehaltenen europäischen Werte wirklich mit Leben füllen. Sattheit und gewohnheitsmäßiger Wohlstand machen träge und faul und gleichgültig. Es ist schon nachdenkenswert, dass Paulus solche Spannungsfelder beschreibt in unserem Predigttext, die seinen Dienst in Spannung halten und darüber sozusagen die Überschrift setzt, jetzt ist der willkommene Zeitpunkt, der Kairos. Also gerade diese spannungsgeladene Zeit ist richtige Zeit. Eigentlich merken wir Menschen das instinktiv. Das macht die spontane, beeindruckende Hilfsbereitschaft deutlich. Plötzlich ist das gesellschaftszermürbende Corona kaum noch Thema. Unsere Selbstmitleidung ad absurdum geführt. Wir besinnen uns auf Wesentliches. Auf das, was jetzt dran ist, was der Kairos vorgibt. Und wenn das gesellschaftlich funktioniert, wie viel mehr müsste uns das als Christen und als Gemeinde Jesu beflügeln? In der Gemeinde Jesu ist das leider oft nicht anders. Am lebendigsten und wachsend sind Gemeinden dort, wo sie Verfolgung leiden, wo Glaube wirklich etwas kostet. Gerade dort lebt diese gesunde Spannung, wo nicht alles reibungslos läuft, wo Glaubensfreiheit und Redefreiheit nicht da ist. Wo diese Spannung fehlt, da hängen wir in den Seilen, schaukeln uns in frommer Selbstzufriedenheit. Oder wir bauen künstlich eine Spannung auf, bauen Feindbilder, nach denen Machthaber mit vorgetäuschter Pandemiebekämpfung unsere Freiheitsrechte rauben und unsere freie Religionsausübung behindern. Die Proteste dagegen machen für mich eins deutlich, Sie atmen nichts von diesem hingebungsvollen Dienen für andere, sondern sie drehen sich um sich selbst. Sie teilen nicht Gott aus, sondern klagen für sich selbst ein. Das ist ein großer Unterschied. Und es hat nichts zu tun mit dieser gesunden Spannung, die Paulus beschreibt. Es wird ja gar keine Spannung ausgehalten und in diakonische Energie umgewandelt. Da wird nur das eigene ungestörte Hängen in den Seilen eingeklagt. Da wird Egoismus und Rücksichtslosigkeit zur christlichen Tugend erhoben. Paulus behindern die tatsächlichen Störungen seiner Religionsfreiheit überhaupt nicht. Er beklagt sie auch nicht. Ich wünsche mir keine Verfolgung. Ich wünsche mir nicht, dass es bedrohlich wird, Gottes Tisch in die Straßen unserer Städte zu stellen und Gottes diakonischer Mitarbeiter zu sein. Aber ich ahne, dass es diese Spannung braucht zwischen verkannt werden und anerkannt sein, zwischen Armut und geistlichem Reichtum und so weiter, damit wir nicht zwischen Baum und Borke in den Seilen hängen, sondern Mitarbeiter Gottes werden, wo die Gnade Gottes, die doch allen Menschen gilt, nicht ins Leere läuft. Ich empfinde, unser Text ist gerade jetzt ganz aktuell. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Siehe, jetzt ist die Zeit der heilsamen Spannung. Jetzt ist die Zeit für Gottes versöhnenden Tischdienst in unserer unversöhnlichen Welt. Amen.